Episode 227 Lean in der Lagerlogistik. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Philipp Frank bei mir im Podcastgespräch. Er ist Senior Manager bei der Schölli Fiber Optik GmbH. Hallo, Herr Frank.
Ja, hallo, Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie dabei sind heute. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gern noch mal ein bisschen intensiver vor.
Ja, also mein Name ist Philipp Frank, ich bin bei der Schölli Fiber Optik GmbH, Senior Manager im Warehouse und bin verantwortlich für den operative Lagertätigkeit. Also das fängt im Wareneingang bei uns an, geht über das reine Lagern, Produktionsversorgung über die Auftragsdrehscheibe und den internen Fahrdienst bis zur Kommissionierung und Versendung der Materialien.
Hm. Ja, das ist im Prinzip auch schon fast die Antwort auf meine erste Frage gewesen, weil Logistik in meiner Wahrnehmung ist ein sehr breites Feld und man kann ganz viele Dinge da reinpacken oder eben auch nicht. Mhm. Vielleicht da nochmal zum Einstieg, Ihr Verständnis, die Abgrenzung ist ja auch der Titel unserer Episode heute, Lagerlogistik.
Absolut, ja. Also geht es rein um die Prozesse innerhalb eines Lagers und nicht um die ganze Distribution drumherum.
Mhm. Also endet am Werkstor und endet auch am Übergabepunkt Richtung Produktion.
Ja, genau. Ja.
Okay.
So kann man das sehen.
Ja, gut. Und jetzt glaube ich, mein Lean ist immer ein Stück weit in meiner Wahrnehmung eben eine Herausforderung. Was würden Sie sagen, was sind die besonderen Herausforderungen eben in der Lagerlogistik?
Also die besondere Herausforderung, die wir jetzt bei uns in der Firma zu bewerkstelligen haben, ist dieses absolut breites Sortiment an Materialien, die wir fertigen. Also wir sind ja einmal Fertiger, Auftragsfertiger für unsere OEM-Kunde, das heißt also Kunde, die spezielle Probleme haben und die gelöst haben wollen von uns, indem wir irgendwas für sie erfinden, die auch die komplette Entwicklungskosten übernehmen und für die wir dann exklusiver Fertiger sind. Und zusätzlich haben wir noch dieses Private-Label-Geschäft, das heißt also Materialien, Produkte, die wir herstellen, das kann dann angefangen beim Endoskop sein, Lichtleiter, Kontrolleinheit, Kameras, Lichtquelle, die wir dann unter dem Brand vom Kunde verkaufen, mhm. wo der Kunde unter seinem Label dann verkaufen kann. Und da beginnt eigentlich schon diese ganze Vielfalt, also spezielle Labels, die der Kunde angebracht haben möchte, bestimmte Farbegruppierungen, also das Customizing, wo dann schon teilweise relativ früh anfängt in der Baugruppe, endet natürlich dann auch mit den ganzen Verpackungen, die der Kunde dann extra wünscht und das bläst dann das ganze Lager auf und stellt uns eben vor Herausforderungen.
Hm. Da höre ich ein bisschen auch raus, eben, dass im Grunde ja ein und dasselbe Produkt, mal ein bisschen flapsig ausgedrückt, in einer anderen Verpackung drinsteckt. Vielleicht sogar mit kundenspezifischen Artikelnummern auf dem Produkt selber. Solche Geschichten gibt es ja auch versehen ist und dadurch natürlich mit jedem weiteren Kunden die Vielfalt explodiert.
Ja, und da ist eben ganz wichtig, dass man dieses Customizing, also dieses quasi dieses unverwechselbar machen mit dem für den Kunde, dass man das so weit wie möglich in der Wertschöpfungskette anbringt und nicht schon am Anfang.
Ja, verstehe ich. Okay, und wo setzen Sie jetzt konkret dann eben, weil da höre ich ja schon leichte, minimale produktionsähnliche Themen mit ein und dann ist der Bezug zu Lean natürlich noch stärker. Wo ist so Ihr Schwerpunkt, was das Thema Lean angeht?
Also das Schwerpunktthema Lean ist eigentlich größtenteils in der Lagerlogistik. Mhm. Also wir haben kleine Einflussgröße in Thema Richtung Wertstrom, Shopfloor-Management, wo wir unsere Fühler ausstrecken in Richtung Produktion, dass wir dort unsere Anliegen anbringen können und da werden wir auch gern gehört. Aber effektiv sind wir jetzt größtenteils unterwegs gewesen in der Lagerlogistik. Also wie kommt das Material an? Mhm. Ja, was könnte mir da bewirken in Richtung Anlieferungsrichtlinie? Wie bindet man da den Einkauf und den Lieferant mit ein ins Thema? Was können wir operativ umsetzen? Also weg von so einer Art Batch-Vorvereinzelung im Wareneingang in Richtung One-Piece-Flow, das heißt also Paket für Paket, Wareneingang für Eingang abarbeiten. Das geht dann über in die Lagerlogistik, wo man dann versucht, die Schnelldreher einigermaßen nach Pareto-Prinzip zu sortieren. Mhm. Wir haben ein halbautomatisches Lager und größtenteils Fachbodenregale und Paletteplätze, die man bediene. Da ist natürlich 5S angesagt, Thema, dass man da Ordnung und Sauberkeit halte, mhm. Standards setze. Das ist so unser Schwerpunkt, wo wir uns an dieses Jahr unterwegs waren.
Wenn wir jetzt nochmal gedanklich einen Schritt zurückgehen und Sie haben es ein bisschen angedeutet, Branchenspezifika bei Ihnen, jetzt weiß ich halt ein bisschen, Sie haben ja auch, jeder hat ja im Grunde ein gewisses Vorleben, das heißt vor der Farbeoptik, was würden Sie sagen, was sind so relevante Branchenunterschiede innerhalb der Lagerlogistik und was ergibt sich dann möglicherweise eben auch für Lean und Co.?
Also ich habe jetzt in verschiedenen Unternehmen bisher gearbeitet, war Elektrogroßhandel da oder überhaupt für einen schwäbischen Möbelhändler. Da spielt das Thema FIFO eher eine untergeordnete Rolle. Ja, also wenn ich jetzt mal ein ganz krasses Beispiel bringe, das wäre jetzt der schwedische Möbelhändler, der grundsätzlich nach LIFO gearbeitet hat, also Last in, First Out. Mhm. Da ging es um hohe Volumina, da haben wir mehrere hundert Paletten am Tag durchgepumpt. Das ging dann morgens um 4 los mit dem ersten LKW und hat dann um 9 Uhr im Prinzip die Entladung und Verräumung auch dann aufgehört. Mit Ladenschluss musste alles verräumt sein. Da haben sie ja ein ganz anderer Aufbau. Das heißt, da müssen sie ihren direkten Warefluss absolut im Griff haben. Das heißt, also wirklich das Material, das avisiert wird für den nächsten Tag, muss für die interne Bestellung freigegeben werden bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Das muss man dann absprechen. Der Verkauf muss entsprechend vorbereiten. Und wenn das Material dann kommt, dann muss eine bestimmte, sagen wir mal, Prozentwert erfüllt sein, also Minimum, dass man nicht untergeht, wären 85% direkter Warenfluss. Das heißt also 85 von 100 Paletten, die vom LKW entladen werden, gehen direkt ins Verkaufsfach und eben nicht zuerst ins Hochregallager und dann wieder ausgelagert, weil sonst geht man komplett unter. Mhm. Ja, und was wir jetzt in der kleinteiligen Geschichte jetzt in der Medizintechnik haben, ist, dass wir sehr viel auf Seriennummern, Chargennummern, das alles unterbrechen. Wir haben eine Rückverfolgbarkeitspflicht für fast alle Teile. Auf jeden Fall alle Teile, die direkt mit dem Kunden in Kontakt kommen bei einer Operation. Und da spielt das Thema Rückverfolgbarkeit und FIFO eine absolut hohe Rolle.
Was leitet sich dann speziell unter dem letzten Aspekt, aber gegebenenfalls auch unter dem ersten? Was leitet sich dann daraus auf für Lean und Co. ab? Habe ich dann Einschränkungen, also ich weiß jetzt so aus dem gerade Medizinumfeld, Good Manufacturing Practice, da muss man ja fast aufschreiben, wann man aufs Klo geht, ein bisschen flapsig ausgedrückt.
Ja, so ungefähr. Also es ist halt so, dass wenn sie auch Prozesse haben, die im Lager sind, dann haben sie relativ einfache, sagen wir einfache Abläufe präsent. Wenn man über das Lager spricht, da hat man Wareneingang, da geht es eben darum, da kommt ein LKW, den lädt man ab und dann kommt es in ein Lager und irgendwann wird es wieder ausgelagert und verkauft. So, und das ist jetzt alles, was so allgemein im Kopf vorherrscht, wenn man im Thema Logistik unterwegs ist. Und was wir eben haben, wir müssen sicherstellen, dass die ganzen Arbeitsabläufe eben auch geschult sind, nachweislich geschult sind. Also da gibt es Regularien, da wird man regelmäßig auditiert, entweder vom Kunde oder von der Behörde oder von der benannten Stelle. Und da muss man eben genau dokumentieren, wie welche Schritte zu Erfolge haben. Ja, und darf eben da auch nicht wirklich groß davon abweichen. Und das ist das Thema, was die Ausbildung der einzelnen Personalien schwieriger macht. Und da kann man versuchen, auch mit Lean so eine gewisse Richtung reinzubringen, dass man einen roten Faden im Thema Ausbildung auch hat.
Ja, da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, vielleicht können wir da in ein paar Minuten auch noch drüber reden, was gerade dieses Training im Lagerlogistik-Kontext da interessant ist. Ja, okay, spannend. Jetzt ist ja in der Regel es so, dass Unternehmen nicht vom ersten Tag an Lean machen, sondern irgendwann beginnen Dinge. Also sprich, man führt ein, man führt vielleicht 5S war ein Stichwort bei Ihnen jetzt. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, speziell wieder unter der großen Brille Lagerlogistik, wenn es darum geht, Lean einzuführen, einzelne Elemente einzuführen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also die Einführung von Lean, die ist natürlich dann immer mit Veränderungen verbunden. Und Veränderungen schreit jeder hier, aber nicht bei mir. Und das ist ja immer so ein großes Thema. Also angefangen hat diese Kaizen-Kulturinitiative, also sprich auch Lean, bei uns im März 2018. Da wurde man begleitet durch die Firma Procomed. Und das Ganze hat gestartet mit einem, erstmal mit einer Organisation, dass man eine Organisation aufgesetzt hat, also verschiedene Multiplikatoren und Koordinatoren für die Bereiche bestimmt. Und dann versucht hat, so eine Regelkommunikation einzuführen. Mhm. Das heißt bei uns im Unternehmen eben Blitzinformation, also mindestens einmal in der Woche wird ein Thema durch die Firma getragen und innerhalb von 3 Tagen ist die komplette Firma darüber informiert.
Ah, okay.
Und so, das ist schon mal die Basis, wo da gesetzt wird, dass man für Veränderungen einfach eine Kommunikation schafft und weg vom Flurfunk hin zu einer geordneten Kommunikation. Das hat dann angefangen, dann wird begleitet mit 5S. Wo man dann einzelne Bereiche, Pilotbereiche sich ausgesucht hat. Und da musste auch jeder Koordinator oder hat jeder Koordinator die Gelegenheit gehabt, an so einem Workshop, der dann begleitet wurde von Procomed, daran teilzunehmen und für sich dann Erkenntnis daraus zu gewinnen.
Mhm.
Und das Ganze hat dann relativ, sagen wir mal, ein bisschen langsam angefangen, auch bedingt durch das starke Wachstum, das wir gehabt haben, getrieben durch einen amerikanischen Kunde, konnte man nicht ganz so schnell vorangehen, wie man das eigentlich gedacht habe. Und der erste Workshop, den wir dann gemacht haben, der fand dann fast ein Jahr später statt, also in meiner Gruppe, wo wir dann quasi durch 3 Workshops an einem Samstag jeweils ein gewisses Niveau erreicht haben. Das war bei uns über diese 37%. Ja. Mhm. Und Unternehmensziel war 40 fürs Jahr 2019. Das haben wir erreicht, aber das waren wir eigentlich recht unzufrieden. Also 37% war ja ganz nett, aber das war jetzt nicht, was man nach vorne bringen wollte. Und die Unternehmensleitung hat dann fürs nächste Jahr auch dann ein größeres Ziel, eben diese 60% ausgerufen. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir ein bisschen mehr tun, ja, ein bisschen mehr in Lean reingehen, nicht nur 5S, nicht nur Regelkommunikation. Und da sind wir eben über die Kata gestolpert und habe eben begleitet mit der Kata angefangen, die Verbesserungskata einzuführen in die Bereiche, habe im ersten Quartal in diesem Jahr eben 6 Kata-Trainer ausgebildet über einen Online-Kurs und da war das Thema, die Tagfertigkeit in den Griff zu bekommen in die einzelne Untergliederung, in Detailbereiche vom Warehouse. Das haben wir sehr gut gemacht. Begleitet wurde das Ganze auch noch von einem Materialfluss-Workshop, den wir einmalig haben stattfinden lassen mit entsprechenden Maßnahmen. Das hat auch sehr gut gepasst, weil die auch mit den Corona-Maßnahmen quasi konform waren. Da waren wir ein bisschen unserer Zeit voraus. Und haben dann auch einen Mitarbeiter, Mike Dieringer, das ist ein angehender Manager bei uns im Bereich, dann komplett freigestellt für ein halbes Jahr, um einfach diese Lean-Themen zu transportieren und zu treiben.
Mhm. Ja, ich glaube, da steckt, also Interpretation, korrigieren Sie mich, da steckt dann eben auch die Erkenntnis dahinter, man kann bestimmte Dinge nicht so nebenher machen. Das fällt dann klassisch dem Tagesgeschäft zum Opfer.
Absolut. Und es ist auch wichtig, im Vorfeld die Erwartungen auch etwas zu dämpfen. Man braucht einen konkreten Zeitplan, wie man sich's vorstellt. Und dann aber hat man auch einen großen Aktivierungsaufwand. Mhm. Also die Mitarbeiter sind grundsätzlich, sag ich mal, in der Veränderung gegenüber, wie alter Menschen auch etwas, steht man ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja. Und da braucht es eine gewisse, sag ich mal, eine kritische Masse an Aktivierungsenergie, die man reinsteckt, dass die Menschen einfach von sich aus zu der Überzeugung kommen, hey, da ist was dabei, da kann ich für mich einen persönlichen Vorteil draus ziehen. Weil anschieben kann man es
ja
nicht.
Ja, ja.
Das geht nur von innen. Und da haben wir auch im Vorfeld, muss ich gerade noch ergänzen, tägliche Blitzinfo gemacht, und zwar mit Themen, die wirklich nur uns als Lagerlogistiker interessieren. Also angefangen über 6R, die richtige Ware zur richtigen Zeit, über Themen, was für Formblätter benutzen wir, wo kommen unsere ausgedehnte Behälter hin, unsere Transporteinlagen, was haben wir im Thema Fahrdienst gemacht, wie sieht ein Wareneingang aus in einer Abteilung, Fahrdienst glatt gezogen, gibt es einen Fahrplan, Unterlagen, Dokumentationen glatt gezogen, wir haben Standards gesetzt und entsprechend kommuniziert. Und das ist, glaube ich, dann sehr gut angekommen, wo dann auch die Bereitschaft da war und mit dem freigestellten Mitarbeiter dann jeder auch mitgegangen ist und gesagt hat, hey, ich habe hier was, das können wir noch besser machen. Kannst du mir dabei helfen, was zu tun? Das.
Ja,
und so kam das dann groß ins Rolle bei uns.
Ja, wo Dinge dann eben doch nicht so von oben runter, sondern die Impulse müssen ja im Grunde von der Basis kommen, weil sonst sich dieses, ich kenne es jetzt selber als externer Berater, so diese externe Klugscheißerei natürlich auch nicht einfach ist.
Ja, also ich glaube halt, ja, wie Sie schon richtig sagen, es ist ganz wichtig, dass man am Anfang eine externe Begleitung hat, absolut. Wo einem auch diese Metaebene mal aufzeigt und von außen einmal sagt, was man macht, macht man schon richtig gut und wo sind andere einfach besser und wo kann man was besser machen. Also da, ich glaube, ohne externe Beratung wird es schwierig.
Aber man muss halt dann es nach innen multiplizieren.
Aber nicht diese Elfenbeinturm-Spezialisten aufbauen, sondern wirklich die Basis mitnehmen und dann hat man auch einen langfristigen Erfolg. Weil ich sag mal, wenn du schnell vorankommen willst, geh alleine. Aber wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen. Ja. Und das ist das, was wir versuchen, im Warehouse eben nach vorne zu bringen.
Genau. Ja, und es bringt eben nichts, was ich damit ausdrücken wollte, den externen Berater durch einen internen, der dann dort wieder in seinem Elfenbeinturm sitzt, zu ersetzen.
Nee, und da sehe ich jetzt auch die Schwierigkeit drin. Und für uns, ich bin da einfach so drüber gestolpert über die Kata vom Thilo Schwarz, habe das Buch gelesen, habe dann gesagt, Mensch, da gibt es einen Online-Kurs, habe das gemacht und habe gesagt, okay, das ist der Weg, den wir gehen wollen mit der Toyota Kata. Und unser Chef, der Herr Winterhoff, der ist dann auch mitgegangen und dann konnte man das auch breit aufziehen mit den Verbesserern und so haben wir Themen einfach transportiert. Das war in den ersten 3 Monaten die Tagfertigkeit. Dann kam eben Corona und gesagt, müssen wir einen Schwerpunkt weniger auf Effizienz legen, Effektivität, sondern einfach zu schauen, was können wir jetzt unternehmen, dass wenn das Ganze vorbei ist, dass wir dann richtig steil aus der Sonne kommen. Ja. Und da ist halt ein Thema Prozesse ganz klar. Und 5S und Weiterbildung, dass wir da einfach gut aufgestellt sind.
Ja. Jetzt ist ja typischerweise in meinem Weltbild, korrigieren Sie mich da auch gerne wieder, die Logistik eine Form von interner Dienstleister. Und Sie haben es vorhin angedeutet, Sie haben nach außen natürlich die Kunden und Sie haben nach innen rein in der Produktion natürlich Kunden, Lieferanten, was also physische Dinge angeht. Was würden Sie sagen, wie hat sich durch Lean da die Zusammenarbeit verändert mit anderen Bereichen, speziell noch nicht mit der Produktion, sondern auch Einkauf?
Ja, also wichtig ist, dass man versucht, nicht irgendwie lokal zu suboptimieren, einzelne Prozesse für sich zu betrachten, sondern wirklich immer ans große Ganze denke. Das kann auch bedeuten, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Arbeit übernehmen muss. Aber wenn man die große Brille sieht, was bedeutet das für das gesamte Unternehmen, dass man dann einfach auch mitgeht und nicht einfach nur strikt auf seine Kennzahlen achtet, weil die Kennzahlen bringen einem nichts. Schlussendlich ist wichtig, der Auftrag kommt rein ins Unternehmen und der muss so schnell wie möglich aus dem Unternehmen rauskommen und dann haben alle was davon. Ja. Und das ist das, wo man mit Lean, glaube ich, auch sehr weit kommt, dieses ganze Dienstleistungsgedanke. Was ist mein interner Kunde? Wie kann ich meine Qualität an den Nächsten besser darstellen? Was für Informationen brauche ich von meinem internen Kunde, damit ich sauberer arbeiten kann? Und dass man dann Austausch beginnt.
Und da werden, glaube ich, dann eben die Übergänge, ich will nicht sagen, sie verschwimmen, aber sie verschieben sich. Sie haben es ja auch angedeutet, eine gewisse Form von Konfektionierung, habe ich rausgehört, findet statt. Und da erlebe ich es jetzt an anderer Stelle. Ist auch immer wieder eine Diskussion, ja, ist das jetzt Produktion, weil ich ja was verändere am Produkt, auch wenn es vielleicht nur, in Anführungszeichen, eine Artikelnummer ist, die kundenspezifisch draufsteht. Ist auch das so manchmal so ein Punkt, wo nicht eben, Sie haben es vorhin schon angedeutet, ich möchte es gleich noch ein bisschen vertiefen, wo nicht jeder Chaka-Hurra schreit.
Ja, das ist so. Also es gibt, man muss halt auch klar sagen, ein Logistiker, der sollte ja auch Umsetzungsdenken einfach an den Tag legen. Also für mich ist ein Logistiker ein Umsetzer, der will einfach was umsetzen, der bekommt was, der will was draus machen und der muss man einfach sagen, es gibt halt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt halt auch Grautöne. Es gibt Sachen, die sind auf den ersten Blick unsinnig, machen aber dann Sinn und dann ist einfach auch wichtig, über die Kommunikation offen und klar zu sagen, scheint jetzt für dich jetzt mehr Aufwand zu sein, muss ich dir auch recht geben, aber wenn du das Ganze betrachtest, ist es für die Firma insgesamt besser und dann müssen wir das so machen. Ja. Also das beste Beispiel ist jetzt mit Stammdatenmanagement bei uns, gibt es immer wieder Artikel, die auch ohne Gewicht angelegt sind und jetzt ist halt das Thema, wie kriegen wir das langfristig abgestellt, Über den Einkauf wird es auch schwierig, weil manchmal, wenn man über einen Trader irgendwas einkauft, haben wir die Daten nicht zur Verfügung. Also schlussendlich kommt man nicht ums Wiegen im Wareneingang drumherum. Mm. Und da hat natürlich auch keiner Chaka Hurra geschrien, als wir gesagt haben, okay, wenn ein Wareneingang ankommt, das Material hat kein Gewicht hinterlegt, dann kann der Wareneingang nicht gebucht werden.
Ja.
So einfach ist das. Ja. Und das ist am Anfang nicht toll, aber für alle Beteiligten in der Kette macht es Sinn. Mm. Und dann machen wir das.
Ja, der bessere Weg, so habe ich es zumindest rausgehört, wäre natürlich es von vornherein abzustellen, aber der zweitbeste Weg ist halt, bevor man jetzt zum Beispiel Papierkram lostritt und dann hier der Einkauf muss nachfragen, was wiegt denn das Ding, wiege ich es halt selber.
Ja, genau. Also wenn man sich die Prozesskosten mal anschaut, bis man das klar bekommt, und ich habe das in der Vergangenheit in einem Elektrogroßhändler mitbekommen, haben wir von den besten Lieferanten einfach andere Daten bekommen, weil die andere Vorstellung von der Kundeneinheit oder von der Verkaufseinheit hatten, also das ist ganz schwierig. Ne?
Hm. Gut, vertiefen wir den Punkt noch ein bisschen. Reaktion von Mitarbeitern, von Führungskräften, wenn es um Veränderung geht. Unterscheidet sich in Ihrer Wahrnehmung das Thema Lagerlogistik da von anderen oder sind es halt einfach Menschen, was die Reaktion angeht?
Ja, ich glaube, wenn man über alles den Schnitt legt, dann sind es einfach da, wo Menschen sind, da menschelt's. Hm. Da gibt es Leute, die können was für sich davon mitnehmen, die finden es toll. Und dann gibt es Leute, die sehen das halt als wenn man zu viel Zeit hätte, um da was zu investieren und können für sich da keinen Nutzen rausnehmen. Aber das, ich glaube, das wird einem immer begegnen. Wichtig ist einfach nur, dass man das große Ziel im Auge hat, dass man weiß, wo man hin möchte und sich dann von solchen Kommentaren auch nicht ableiten lässt, sondern einfach da weitermacht.
Ja, und da habe ich jetzt bei Ihnen auch konkret rausgehört, zwei, glaube ich, eben sehr vorteilhafte Aspekte. Einmal, dass Ihr Geschäftsführer sehr intensiv dabei war und das zweite eben dann das praktische Tun, zum Beispiel mittels Toyota Kata, wo ja solche Elemente auch mit drinstecken.
Genau. Ja. Also wichtig, dieses agile Mindset, dass wenn ich einfach auf Veränderungen auch reagieren muss und auch relativ schnell an die Wissensgrenze komme, und dann nicht einfach mit vorgefertigten Lösungen losgehen, in einen Bereich reinkommen, wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Mhm. Also das ist einfach nur gefährlich und das kann auch nicht gut ausgehen. Da muss man einfach experimentieren und dieses experimentelle Vorankommen, das ist, glaube ich, auch der Weg, den es gehen muss. Ja, mhm. Wir haben jetzt auch in der Produktion eine große Neuordnung, die uns bevorsteht. Und da haben wir auch einen richtig tollen Kollegen jetzt mittlerweile, den Herrn Makain, der den ganzen Wertstrom, den Ist-Wertstrom einfach mal aufnimmt, die Planungen fürs das nächste Jahr dann begleitet und dann einfach ein Wertstromdesign zusammen mit uns in der Logistik da ansetzt. Und der hat auch viele andere tolle Ideen und sagt, Mensch, warum machen wir das jetzt noch so und warum kann man es nicht anders machen? Lass uns das mal anschauen und einfach mal probieren. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das ist es einfach mal probieren, wo einen weiterbringt.
Ja, und da eben gepaart damit, wenn dann halt mal was schief geht, und das finde ich auch so spannend an der Toyota Kata und das, was eben der Mike Rother da mit reingebracht hat, ich habe es zumindest mal in einem Vortrag von ihm gehört, lernen, und da explizit muss unbequem sein. Wenn es total nebenher geht und easy so aus dem Handgelenk geschüttelt, dann ist die Gefahr groß, dass ich eigentlich nichts lerne.
Ja, absolut. Also wir haben es uns am Anfang auch nicht unbedingt einfach gemacht, aber wenn man bestimmte einfach Sachen gemessen habe und dann einfach unzufrieden mit den Ergebnissen war und bis man dann einfach mal von außen auch jemanden mal reingeholt hat und der gesagt hat, nee, das ist eigentlich nicht so in Ordnung, wie ihr es messt, ihr misst da die Qualität komplett anders, das müssen wir so und so machen. Und plötzlich hat man das Gefühl, dass die neue Erfassung von der Kennzahl einfach wirklichkeitsnah war, wie man es vorher aufgenommen hat. Mhm. Und schon waren wir auch einfach zufrieden und gesagt, okay, das scheint der Stand, okay, und was können wir jetzt tun, dass wir es besser machen? Mhm. Also ist sehr interessant, wenn man so sehr experimentell nach vorne geht. Und das Gute ist ja, wenn ich nur in kleine Schritte nach vorne gehe und es geht dann in die Hose, dann gehe ich halt wieder einen Schritt zurück und probiere mich wieder neu aus.
Genau. Ja, und da finde ich eben auch diesen Bezug jetzt bei Ihnen, speziell in Medizintechnik, da habe ich natürlich immer so ein bisschen auch den Wissenschaftler, der an seinem Labortisch steht, vor dem geistigen Auge, wenn der ein Experiment fährt und er weiß schon vorher, was passiert, dann macht er ja im Grunde was falsch, weil dann schafft er ja kein neues Wissen. Das kennt er ja dann schon.
Genau.
Und wenn er da also zwei Flüssigkeiten vielleicht als Chemiker zusammenschüttelt und es sich dann nicht entfärbt oder nicht so färbt, wie er sich vorstellt, ganz einfach, sondern halt irgendwie anders, dann entsteht plötzlich eine neue Erkenntnis.
Genau.
Ja. Und wir kennen ja alle dieses alte wunderbare Beispiel des Superklebers, wo dann die Post-its draus entstanden sind.
Ja, das war klasse.
Ja. Gut, so zum Abschluss, um da vielleicht noch einen Bogen zu schlagen und vielleicht noch ein bisschen verschiedene Dinge aufzusammeln. Was wäre so Ihr Tipp an Verantwortliche, die jetzt vor der Herausforderung, vor dem internen, externen Impuls stehen, wir müssen mit Lean was machen. Oder die halt das Thema jetzt so begegnet, Lean, und erstmal jeder gedanklich einen Schritt zurückgeht.
Was meine Empfehlung jetzt wäre für so jemanden?
Ja.
Also erstmal versuche, offen zu sein für die Veränderungen. Und das, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann steckt man, glaube ich, auch schon irgendwo in der Klemme drin und es erhofft sich da auch eine Lösung von. Und Lean ist definitiv auch ein sehr interessanter Ansatz. Und ich glaube, dass man das eigentlich für alles, für alle Branchen und für alle Unternehmensgrößen einfach mal ansetzen kann. Ob man jetzt jedes Instrument davon übernimmt, das muss einem überlassen sein. Aber grundsätzlich, dass man sich eine offene Haltung bewahrt. Ganz wichtig, dass man von außen auch jemanden hat, der den ganzen Prozess auch begleitet. Ja. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir mit der Toyota Kata angefangen hätte. Mhm. Ja, das wäre jetzt mein persönlicher Ratschlag. Das kann jeder nehmen, wie er es möchte. Aber das ist einfach etwas, das natürlich schon mal etwas aufziehe von unten, wo ich die Basis mitnehme. Mhm. Weil diese ganze 5S-Aktionen, die, je nachdem, wer da schon mal mit 5S in Kontakt war, der kennt es eben halt als Diktat. Ja. Und da nimmt man mir was weg. Da wird mich bevormundet. Da wird gesagt, wo ich meinen Kugelschreiber auf dem Tisch zu organisieren habe. Und so Lächerlichkeiten werde dann quasi so nach oben gezogen. Und das ist ja mitnichten so. Aber wenn man das in einem Toyota Kata mit reinnimmt, dann hat man die Leute abgeholt an ihrem Platz, wo sie sind, mit ihrer Arbeit. Und ich glaube, dann gelingt diese Motivation schon eher, weil sie sehen, was kann ich für mich mitnehmen? Was bleibt für mich dabei hängen? Ja, also besser wird die Arbeit nicht, wenn der Bleistift jetzt links statt rechts liegt.
Ja. Vor allem, wenn ich Linkshänder bin.
Ja, genau. Und dass man, wenn man mit der Karte anfängt, dann holt man die Leute schon mal ab und dann kommt man mit den anderen Themen ein bisschen leichter ran. Dann könnte eine Erkenntnis sein, lass uns doch mal 5S machen, dass wir uns besser organisieren. Dann sinkt vielleicht unsere Rüstzeit. Was können wir da tun? Und dann hat man, glaube ich, schon eher den Fuß in die Tür bei Mitarbeitern. Und halt auch wichtig ist, dass man permanent mit Informationen die Kollegen auch begleitet und Erfolge feiern. Ja. Wenn es was gibt, dann Erfolge feiern, sagen, hier kommt ein schönes Plakat hin, da holen wir jetzt mal die Leute ab, da kommt der Vorgesetzte vorbei, schaut sich das an und gratuliert. Das sind so Kleinigkeiten, aber das merken sich die Leute dann und das ist eigentlich, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, und da habe ich jetzt in LinkedIn bei Ihnen gesehen, da haben Sie ja wunderbare Beispiele, Stichwort Plakat, wie man solche Dinge auch machen kann. Auf eine, für mich, wo ich es das erste Mal gesehen habe, ganz neue Art und Weise, aber ich finde es sehr, sehr, sehr ansprechend.
Ja, danke, es freut mich. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass mein Sohn, der Jakob, der tut dann die Bilder entsprechend bearbeitet mit mir dann zu Hause und bringt das dann ins Netz rein. Finde ich auch wunderbar, was man heutzutage mit dem ganzen Smartphones und alles machen kann. Also richtig klasse.
Ja, und dann, weil so spontan kommt mir der Gedanke, dann wissen die Kinder auch ein Stück weit viel eher, was macht denn der Vater eigentlich jeden Tag, wenn er weg ist.
Ja, das kommt auch. Und ich sage mal, ich bin auch ein kleiner Follower von der Verena Pauster, was man da eigentlich machen kann mit den Kindern. Wir hatten auch ziemlich viel zu tun jetzt mit Corona, im Homeoffice. Was kann man dann noch machen mit den Kindern? Und wenn man sie da mitnimmt und die dann einen Einblick kriegen, was machen eigentlich die Eltern und was kann ich mit meinem Wissen reinbringen, das finde ich ganz toll. Ja. Das hat Spaß gemacht und das begleitet uns
jetzt auch. Das werde ich auf jeden Fall, werde ich Sie noch fragen, dass wir da ein paar Links reinmachen und dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer, der jetzt halt nur zuhören kann, dann auch da auf der visuellen Ebene sich noch was anschauen kann.
Ja, gerne.
Herr Frank, ich danke Ihnen. Da waren spannende Elemente dabei, es ist immer wieder was Neues im Grunde und auch hier in den kleinen Aspekten im Gespräch. Deshalb nochmal vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Philipp Frank zum Thema Lean in der Lagerlogistik. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 227. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.